Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vertuschung beenden. Wir haben heute ein Thema, Jakob, da bist du drauf gekommen. Um was geht's?
Ja, das habe ich mich eigentlich auch gefragt, um was geht es eigentlich gerade in der Kirche? Und darauf bin ich gekommen über die Ostertage. Da ist mir aufgefallen, dass die ganzen Pressemeldungen von der Kirche und zum Thema Kirche das Thema sexualisierte Gewalt gar nicht mehr so enthalten, wie das noch in den Jahren zuvor der Fall war. Und deswegen habe ich gedacht, sollte man sich doch mal die Frage stellen, was geht eigentlich gerade? Was bekommt man davon mit und was ist erledigt, was ist nicht erledigt?
Also nach der Forumstudie 2024, ungefähr 2 Monate später war Ostern, dann hat es ein bisschen was dazu gegeben, ne? Weil so von wegen Karfreitag und Schuld und sowas. Und letztes Jahr gab es da, glaube ich, auch noch ein bisschen was und du sagst jetzt so nix.
Nö, also jedenfalls nicht groß wahrnehmbar.
Und dann mal so die Frage, was ist denn eigentlich gerade los?
Die Frage ist jetzt ein bisschen, woran wollen wir uns orientieren, wenn wir darüber sprechen wollen, was passiert oder was passiert gerade nicht?
Also wir machen ja manchmal so, dass wir sozusagen so unsere eigenen Forderungen aufstellen und sagen, was passieren sollte. Aber wir haben uns jetzt eigentlich mal gedacht, die evangelische Kirche ist ja die Kirche des Wortes. Die Kirche des Wortes und die können wir dann auch mal beim Wort nehmen. Das heißt, wir messen sie so an den eigenen Verlautbarungen und eigenen Zielen. Und wird ja gerne viel geredet und es gibt ja einen Maßnahmenplan. Dazu haben wir auch schon mal eine sehr ausführliche Folge gemacht. Der ist entwickelt worden, angeblich aus den Empfehlungen der Forumstudie. Wir sind ja der Meinung, da sind jetzt nicht so viele aufgenommen worden und so, aber die evangelische Kirche sagt schon. Wir wollen jetzt gar nicht diskutieren, ob da das vernünftig umgesetzt wurde von der Forumstudie oder ob das insgesamt ein vernünftiger Maßnahmenplan ist, sondern wir wollen uns mal das, was die Kirche sich selbst als Aufgabe gesetzt hat, das ein bisschen angucken jetzt gerade.
Dann lass uns den Maßnahmenplan mal kurz durchgehen, dass wir da alle auf den Stand kommen.
Finde ich eine gute Idee, weil ja bestimmt auch mal hier Leute einschalten, die das noch gar nicht so genau wissen oder auch vergessen haben seit dem letzten Mal. Ich vergesse da auch zwischendurch was.
Ja, fangen wir an.
Dieser Maßnahmenplan wurde so ungefähr ein Jahr nach der Forumstudie verabschiedet und da sind 12 Maßnahmen drin. Die sollen, wie gesagt, angeblich die Empfehlungen der Forumstudie aufgreifen. Und es gibt da auch so einen Zeitplan, wann die genau umgesetzt werden sollen. Und wir listen jetzt, glaube ich, mal die Maßnahmen auf, sagen, wie da so der Zeitplan ist und gucken mal so, was unser Wissensstand bezüglich dieser Maßnahme ist.
Ja, und da steht immer noch drin, wer für die Umsetzung verantwortlich ist. Das ist nämlich auch ganz interessant. Fangen wir direkt mal an mit der Maßnahme 1, die Novelle der Gewaltschutzrichtlinie. Also da geht es darum, dass eine bestehende Gewaltschutzrichtlinie überarbeitet werden soll und verbessert werden soll, dahingehend, dass sexualisierte Gewalt nicht mehr so vorkommen kann, denke ich mal.
Ja, und geahndet wird, also oder klarer geahndet wird, disziplinarisch.
Verantwortlich dafür ist die AG des Beteiligungsforums. Das ist eine AG Gewaltschutzrichtlinie. Laut Zeitplan hatten die im Jahr 2024 Zeit, da so eine Konzeptionsphase zu machen. Und seit 2025 bis 2027 soll das Ganze umgesetzt werden. Das heißt, wir sind jetzt so in der Mitte.
Gibt es da Updates?
Man hört das Wort immer mal wieder, aber so wirklich nicht. Also würde ich sagen.
Gut, also kann sein, dass es Fortschritte gibt, kann auch sein, dass es keine Fortschritte gibt.
Machen wir weiter mit dem zweiten Punkt, zentrale Ombudsstelle. Da ging es ja darum, dass eine Stelle eingerichtet wird, die so EKD-weit bei Problemen, Fragen ansprechbar ist und dann, das hatten wir mal gefordert, auch Entscheidungen treffen kann, sagen kann, Landeskirche A, das hast du nicht richtig gemacht, das musst du so machen, wie Landeskirche B das gemacht hat. Wir entscheiden das jetzt, das und das ist gültig. So soll es wohl nicht werden, es soll wohl mehr so eine Beratungssache werden. Aber, und das ist interessant, das soll 2026 fertig sein, Ende des Jahres.
Mhm.
Hast du davon schon mal was gehört, wie der Stand ist gerade?
Nee.
Ich auch nicht.
Okay, also genau wie bei der Novelle der Gewaltschutzrichtlinie soll jetzt eigentlich vorangetrieben werden, wissen wir nicht genau, was los ist.
Maßnahme 3, Recht auf Aufarbeitung. Da soll es 2026, also jetzt gerade sich in der Konzeptionsphase befinden, das Ganze. Und in den Jahren darauf, 27, 28, soll das Ganze dann umgesetzt werden. Für mich nochmal ein bisschen die Frage, was bedeutet genau Recht auf Aufarbeitung jetzt? Also was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass da ein Forscherteam kommt und den ganzen Fall durchkämmt? Oder ist damit gemeint, dass ich mal Akteneinsicht nehmen darf? Ich weiß es nicht.
Naja, was ich hier auch sehr interessant finde, ist natürlich, man sieht einfach, dass auch die Seite zum Maßnahmenplan auf jeden Fall nicht aktualisiert ist. Denn hier, wenn wir da raufklicken, Maßnahme 3, Recht auf Aufarbeitung, Aufarbeitungsrichtlinie, da steht ja infolge des geplanten Bundesgesetzes zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, dieses Gesetz gibt es seit dem 1. Juli 2025. Also hier ist nicht abgedatet worden. So. Und das sehen wir übrigens auch beim Thema zentrale Ombudsstelle. Da steht nämlich die Ansprechstelle HELP, in Zukunft Kubus soll dafür verantwortlich sein. Die heißt jetzt auch schon länger Kubus. Also diese Seite wird nicht bearbeitet und aktualisiert oder ist zumindest schon lange nicht aktualisiert worden. Bisschen schade, weil man könnte ja hier auch so ein bisschen dann schon mal schreiben, was die Fortschritte sind. Aber erfahren wir nicht. Wir sehen, hier ist ein veralteter Stand. Was das genau mit dem Recht auf Aufarbeitung heißt, wissen wir auch wirklich nicht.
Maßnahme 4, Aus-, Fort- und Weiterbildung. Da soll es jetzt schon in der Umsetzung sein, und zwar bis 2029. Und verantwortlich dafür sind die Gremien der Bildungsarbeit. Und damit ist laut Beschreibung hier gemeint, dass sich die Diakonie und EKD da mit den zuständigen Stellen in Kontakt setzen und dem Beteiligungsforum regelmäßig berichten. Da steht leider nicht, dass die Berichte auch irgendwie weitergegeben werden oder veröffentlicht werden. Ich habe davon leider auch noch nichts gehört, dass es da was Interessantes gegeben hat. Aber ich bin ja auch nur ein normaler Betroffener.
Also ich glaube, wir haben schon von Fahrpersonen manche Sachen gehört. Also nämlich zum Teil, dass es vereinzelte Fortbildungen gegeben hat, dass es eine neue Rolle hat in deren Bewusstsein. Aber wir haben auch immer wieder anderes gehört, nämlich dass es immer noch viel zu wenig vorkommt und noch viel zu wenig Bewusstsein gibt. Also da finde ich, ist es auch wieder noch sehr offen. Bis wann soll das denn eigentlich umgesetzt werden?
Bis 29.
Das ist ja auch noch sehr, sehr lange hin. Da kann man auch sagen, manche Sachen, klar, brauchen auch länger. Eine Fortbildungsoffensive hätte man natürlich schon mal planen können. Wäre schön, wenn man hier zum Beispiel auch die Updates mal reinbringen würde. Jakob, im Grunde genommen ist ja deine Frage gewesen, was passiert eigentlich gerade, warum hören wir nichts? Bestätigt sich auch hier, wir wissen nicht, was los ist.
Ja. Der nächste Punkt ist ein Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Reflexion des evangelischen Sexualverständnisses. Und da möchte ich verweisen auf unsere Folge, die wir mal gemacht haben. Eine mit den besten Abrufzahlen übrigens.
Ach.
Ja, evangelisches Sexualverständnis von 1971. Eine ganz grausame Denkschrift. Und hier ist es so, das soll in den Jahren 2025 bis 2027 umgesetzt werden. Und zwar vom Kammernetzwerk.
Was ist denn das? Das klingt ja unglaublich spannend, das Kammernetzwerk. Ich denke so Handelskammer, Arbeitnehmerkammer. Um was geht's?
Also, das Kammernetzwerk, das ist ein Haufen aus 70 schlauen Leuten, die sich zusammensetzen und über Sachen sprechen und dann Publikationen rausgeben, nämlich die sogenannten Denkschriften. Ah, wie damals auch die Denkschrift zur Sexualethik. Es gibt ein Steuerungsboard von 14 Personen und die arbeiten mit diesen 70 Leuten, Experten heißt es hier auch, zusammen und veröffentlichen hin und wieder irgendwas. Und naja, die wollen in anderthalb Jahren fertig sein. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich habe bisher leider noch nicht gehört, dass da irgendwas in Planung ist. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, wir haben ja auch festgestellt, dass es dazu auch lange keine Veröffentlichungen gab, eben seit 1971. Um das mal einzuschätzen, 1973 haben wir eine wesentliche und grundlegende Reform des Sexualstrafrechts in Deutschland bekommen, wo sexualisierte Gewalt zum Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung definiert wurde und wo interessanterweise übrigens auch der Kindesmissbrauch vom Verbrechen zum Vergehen abgestuft wurde.
Hat man aber wieder rückgängig gemacht, muss man dazu sagen.
Zum Glück. Aber vor den 70er Jahren oder am Anfang letztendlich dieses Prozesses, so lange haben wir nichts mehr gehört. Das war sogar schon vor meiner Geburt.
Ich glaube, da sind auch noch so ein paar andere Sachen passiert, so Thema Vergewaltigung in der Ehe. Ist, glaube ich, seitdem hat sich rechtlich zum Glück auch ein bisschen was verändert. Oder Strafbarkeit, Homosexualität, glaube ich auch. Insofern, es wäre auf jeden Fall mal Zeit, da was rauszubringen, sagen wir so.
Ist wahrscheinlich extrem kontrovers, wahrscheinlich eine Zerreißprobe für die EKD und wird gerne vermieden. Aber, liebe EKD, manchmal muss man sich positionieren.
Ich muss aber auch sagen, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht daran, was an dem Kernbereich, der uns besonders interessiert, nämlich die sexualisierte Gewalt gegen Menschen, die keinen Bock auf sexualisierte Gewalt haben, was daran besonders kontrovers sein soll. Ich würde eigentlich sagen, da sind sich doch eigentlich alle einig, Kinder vergewaltigen, missbrauchen, Jugendliche missbrauchen oder andere Leute gegen ihren Willen, das will keiner.
Mindestens da sollte man sich einig sein und wenn man es nicht hinkriegt, so eine Denkschrift zu veröffentlichen, könnte man ja sozusagen so etwas wie eine Vordenkschrift veröffentlichen, wo man sich ganz klar gegen sexualisierte Gewalt stellt und auch in mutmaßlich einvernehmlichen Kontexten, wie zum Beispiel zwischen Jugendlichen und PastorInnen oder anderen Hauptangestellten in der Kirche.
Könnte man einfach mal sagen, ob man sowas grundsätzlich gut findet, ob man das befürwortet oder ob man das tendenziell eher doof findet. Wäre so eine.
Könnte man sich mal positionieren, ja.
Ja, dann kommen wir zum Punkt 6. Da bin ich leider raus.
Ja, vielen Dank dafür, weil es geht nämlich um die theologische Diskussion.
Ja, da bin ich raus. Da brauchen wir deine Expertise.
Meine Expertise, weil ich mal Religionswissenschaft studiert habe und da natürlich auch einige Module christliche und insbesondere evangelische Theologie gemacht habe, fand ich früher sogar auch sehr spannend. Das sind ja Sachen, da hat es auch in der Forumstudie zum Beispiel Kritik gegeben, also die Rechtfertigungslehre und der sogenannte Vergebungszwang. Also das haben viele Betroffene berichtet, dass ihnen gesagt wurde, sie sollen doch dem Täter vergeben. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es tatsächlich Personen gibt, PastorInnen, Pastoren, gerade an der Basis, die sich intensiv damit auseinandersetzen, da haben wir schon den Eindruck, ob das irgendwo angekommen ist in der Lehre, in der universitären Theologie, an den Schulen, in den Systematiken. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Also es wird zum Beispiel immer gesagt, dass es ja angeblich in der Bibel, dass das Thema sexualisierte Gewalt nicht vorkäme. Entschuldigung, Leute, es kommt extrem viel sexualisierte Gewalt vor. Sie wird aber nicht so beschrieben. Zum Beispiel muss Hagar das Kind von Abraham gebären. Was ist denn daran keine sexualisierte Gewalt? Da muss man mal drüber nachdenken. Es gibt viele solche Figuren. Es gibt viel sexualisierte Gewalt in der Bibel. Ihr müsst sie euch nur angucken. Aber das ist euer Job, euch theologisch damit auseinanderzusetzen.
Also auch hier ist es so, dass in den Jahren 25 bis 27 sich das Kammernetzwerk damit befassen soll, das umsetzen soll. Und es gibt ja zum Beispiel aktuell auch noch eine Veröffentlichung von der EKD zum Thema Missbrauch sexualisierte Gewalt aus dem Jahr 2012, wo auch drin steht, dass man da durchaus auch die Belange des Täters berücksichtigen muss, eben wegen der Rechtfertigungslehre. Also da hätte man ja jetzt zur Halbzeit auch mal sagen können, das ändert man mal vielleicht oder so. Das ist bisher noch nicht passiert. Dann haben wir das Thema 7, Sensibilisierung. Ja, das ist natürlich ein schönes Wort. Da soll es um den Kulturwandel gehen, den sogenannten, und Sensibilisierung von Mitgliedern und Beschäftigten in der Kirche und so weiter und so fort. Und das Ganze ist in der Verantwortung eine sogenannte Querschnittsaufgabe ab 2025 bis 2030 und dann ist der Zeitstrahl zu Ende. Hast du davon was wahrgenommen? Kulturwandel? Sensibilisierung?
Ich finde das sehr schwer zu beurteilen, weil Kultur natürlich an vielen Stellen geprägt wird und ich glaube tatsächlich, dass es natürlich Leute gibt, die wirklich daran arbeiten und ich fände das dann immer schwer, dass an einzelnen Stellen einige Leute wirklich extrem damit beschäftigt sind und dass für die wirklich, dass die sich überlegen, wie können sie damit umgehen. Aber wir haben so Beispiele auf der Landessynode in Hannover. Es haben Betroffene gesprochen, aber wir durften nicht öffentlich sprechen. Das heißt, das ist so Kulturwandel büschen, so dass man es nie aufhalten kann. So ein kleines bisschen, ja? Aber nicht so richtig. Also ein umfassender Kulturwandel wäre natürlich auch, wir öffnen das, wenn das geht. Wir haben gesagt, wir haben hier Probleme mit der Anerkennungskommission. Da sehe ich keinen Kulturwandel. Da sehe ich eine Fortsetzung. Also so bestimmte Umgangsformen, da sehe ich keinen Kulturwandel. Das heißt aber natürlich nicht, dass nicht einzelne Menschen ihre Umgangskulturen oder auch in der Gemeinde oder irgendwo daran arbeiten. Wie siehst du das?
Also wenn man von Sensibilisierung spricht, dann würde ich sagen, wird heute mehr über das Thema sexualisierte Gewalt gesprochen, als das vor 20, 30 Jahren der Fall war,
ja.
Mit Sicherheit.
Ja.
Und man sieht auch häufiger auf Veranstaltungen, die nicht kirchlich sind, dass es da irgendwie so Möglichkeiten gibt, dass man sich an wen wenden kann, wenn man irgendwie den Eindruck hat, da wird man irgendwie sexualisierter Gewalt oder so ausgesetzt. Also das ist ja eine gesellschaftliche Veränderung, die da einfach eintritt. Und da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt erstmal kirchlich ist. Das ist eine gesellschaftliche Sache. Ob das in der Kirche selbst über die gesellschaftliche Veränderung hinaus sensibler behandelt wird, das möchte ich mal bezweifeln.
Also ich erinnere mich ein bisschen daran, dass wir vor ein paar Monaten einen Bericht im NDR gesehen haben, wo eine Pastorin in einer Kirchengemeinde der Hannoverschen Landeskirche Pole Dancing in den Gottesdienst gebracht hat.
Ja, genau. Und in der NDR-Doku kann man auch sehen, wie die Pastorin mit einer Tänzerin vor dem Gottesdienst im, weiß nicht, Bikini-Badeanzug, keine Ahnung, in der Kirche Pole Dancing übt.
Ja.
Ich möchte grundsätzlich keine kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Badeklamotten sehen.
Ich auch nicht.
Insbesondere nicht in der Kirche.
Ich auch nicht. Und ich finde das ganz schwierig. Wir haben länger darüber geredet. Wir haben geguckt, hat die Gemeinde ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt? Also, weil ich habe gesehen, dass da minderjährige Personen zusammen mit Erwachsenen sich angucken, wie da Pole Dancing gemacht wird. Ich finde, da muss es mindestens ein Schutzkonzept geben. Da muss es mindestens ein Awareness-Konzept geben. Haben wir alles keine Hinweise drauf gesehen. Würde ich den Kulturwandel mal in Frage stellen an der Stelle.
Es ist auf jeden Fall fragwürdig, warum man in einer Kirche, in der man vom Sexualverständnis auf dem Stand von 1971 ist, zumindest so offiziell, warum man dann da Pole Dancing macht, aber nicht dazu in der Lage ist, ein Schutzkonzept zu erstellen, finde ich eine wichtige Frage. Ich habe da aber gar kein Problem mit, dass man auch mal irgendwie was Unkonventionelles macht oder so. Aber ich denke, dann müsste da auch im Hintergrund ein bisschen mehr Substanz sein. Die Maßnahme 8 ist das Thema Erinnern und das soll ab dem Jahr 2027 in die Umsetzung. Wir hatten, glaube ich, relativ am Anfang schon darüber gesprochen, so Gedenken, Erinnern, wollen wir ein Denkmal in der Kirche haben oder so. Ich finde das grundsätzlich einen interessanten Punkt mit dem Erinnern. Hast du da nochmal was Näheres mitbekommen, wie da der Stand ist?
Also ich habe den Eindruck, es bleibt bei Verdrängen. Die Kirchengemeinden vor Ort, dann findet da sicherlich bei einigen Personen Erinnerung statt. Ich glaube aber nicht, dass sich das in irgendeiner Weise strukturell bemerkbar macht. Und ich glaube, dass man eher vergessen will. Ich habe sonst auch nichts mitbekommen.
Also das Ganze soll eine Querschnittsaufgabe sein. Also die Verantwortung ist auch etwas diffus. Ich hätte mir gut vorstellen können, wenn man im Jahr 2027 da mit der Umsetzung anfangen will, dass man vielleicht die Jahre davor nutzt, mal so ein bisschen bei Betroffenen zu fühlen. Was könntet ihr euch denn vorstellen als Erinnerungsprojekt? Was wäre denn für euch etwas, was ihr gerne haben wolltet, vielleicht in der Kirche oder in der Institution Kirche, aber vielleicht auch außerhalb oder etwas ganz Physisches in der Kirche oder vielleicht davor, ich weiß es nicht, gar nichts mitbekommen. Leider.
Nee, ich habe auch nichts mitbekommen.
Die systematische Personalaktenanalyse ist der Punkt 9 und ja, da müssen wir nochmal auf die Forumstudie hinweisen, das ist ja genau der Punkt, der da kritisch war. Da wurde eben nicht, wie eigentlich vereinbart, alles gemeldet, was bekannt war und es wurden auch nicht alle Personalakten durchgeblättert, schon gar nicht von den Forschenden selbst, sondern auch nur von der Kirche, aber das war nun mal Teil des Designs und da ist noch jede Menge zu tun und hier steht im Jahr 2026, da soll Konzeption zum Thema stattfinden und im Jahr 2027, also das soll dann auch nur im Jahr 2027 erfolgen, die Umsetzung.
Eine Landeskirche oder eine Region hat ehemalige Polizeibeamte angeheuert, um Personalakten durchzusehen. Erstmal kann man ja sagen, ist ja eine gute Idee. Ehemalige Polizeibeamte, die sind unabhängig, kann man erstmal sagen, das ist gut. Was ich aber glaube, ist, dass es da auch trotzdem eine besondere Einführung in sexualisierte Gewalt braucht, sowieso. Also hat da jemand in dem Bereich gearbeitet schon und Erfahrungen. Und vor allem auch die spezifisch evangelischen Strukturen, zum Beispiel sagen wir immer wieder, sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige über 14, gar kein Straftatbestand, ja, oder mutmaßliche Einvernehmlichkeit, können die das so erkennen aus den Akten? Und sind die in der Lage, das aus den Akten zu erkennen?
Ich finde das von der Sache erstmal sehr interessant. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Polizisten da auch besser geeignet sind als zum Beispiel Pastoren.
Deutlich, ja.
Allerdings muss man, finde ich, auch da gucken. Da haben wir auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht mit den Anerkennungskommissionen. Wenn da zum Beispiel Richter drin sitzen, dann heißt das noch lange nicht, dass die da unabhängig sind. Und ein Richter ist ja unabhängig, aber in der Kommission halt nicht. Und die Frage ist, wenn man da ein paar Polizisten einstellt, die vielleicht langjährige Kirchenmitglieder sind und ihrem Laden sehr loyal gegenüberstehen, dann ist halt auch die Frage, arbeiten die vielleicht anders als jemand anderes? Aber das weiß ich nicht, damit will ich nur sagen, das sind halt Probleme, die man beachten muss. Und es ist gut, dass man da was tut, aber das ist nicht automatisch der Goldstandard.
Naja, und ich würde auch tatsächlich denken, dass man eine gemischte Expertise braucht. Man muss auch sprachliche Formulierungen erkennen, also bestimmte Euphemismen, wie wurde das schön geredet und so. Aber wir reden jetzt über eine Sache, so als ob es ein großes Ding wäre. Wir müssen sagen, das ist in einem minimalen Splitteranteil der evangelischen Kirche findet das statt. Und in einem ganz, ganz, ganz großen Teil ist da noch nichts passiert.
Was angeblich schon passiert sein soll, jedenfalls wenn man dem Maßnahmenplan hier folgt, die Vereinheitlichung von Personal- und Disziplinarkenführung, das sollte nämlich mit der Umsetzung im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Weiß ich nicht, hab keine Personalakte bei der Kirche.
Ja, wäre halt schön. Wir haben ja vorher schon festgestellt, diese Seite ist halt nicht abgedatet worden und es gibt auch keinen Link oder zu einer aktuellen Version. Wäre ja cool, wenn das abgeschlossen ist, wenn man da mal einen Link zu einem Beschluss oder zu einer Pressemitteilung oder sonst was schaltet, aber jibbet nicht, haben wir nicht, finden wir nicht.
Und dann haben wir noch zwei kleinere Punkte. Punkt 11, Bereitstellung von Ressourcen, also Strukturen, Geld und so weiter und so fort, soll EKD, Diakonie und so weiter und so fort machen. Ab 2025 und Punkt 12, ein gesellschaftlicher Dialog. Und da liegt die Verantwortung bei der Bevollmächtigten des Rates der EKD.
Wer ist denn das, die Bevollmächtigte des Rates der EKD?
Das ist Anne Gideon. Und Anne Gideon, das ist die Bevollmächtigte des Rates. Das liegt in ihrer Verantwortung, diesen gesellschaftlichen Dialog zu führen. Und zwar vom Jahr 2025 an bis der Zeitstrahl im Jahr 2030 endet. Also mit mir ist die gute Frau noch nicht in Dialog getreten. Unsere Podcast-Anfrage hat sie auch abgelehnt. Ich weiß nicht, hast du da gesellschaftlichen Dialog von ihr wahrgenommen irgendwo, vielleicht an anderer Stelle?
Naja gut, das ist jetzt die Frage, inwiefern ich die Person bin, wohinter liegt. Bis wann soll das denn so sein?
Naja, ab 2025 bis Ende des Zeitstrahls 2030. In der Zeit soll der gesellschaftliche Dialog umgesetzt werden. Und Dialog ist ja häufig was nicht ein einmaliges Ereignis ist, sondern was über eine längere Zeit stattfindet.
Wir haben ja was dazu mitbekommen, als es in der Hannoverschen Landeskirche den Freispruch im Disziplinarverfahren gab.
Ja.
Also und da hat es tatsächlich über Instagram und so, also ja auch über die betroffene Person und UnterstützerInnen etwas gegeben. Hat sich da zum Beispiel Frau Gideon jetzt nochmal zu geäußert? Habe ich nicht mitbekommen. Also das hätte sie ja mal machen können eigentlich. Aber vielleicht hat sie es auch gemacht und ich habe es nicht mitbekommen. Das wäre ein Dialog gewesen, ne? Da hätte man sich mal positionieren können. Kann sein, dass es mir entgangen ist. Es ist natürlich auch schade, dass wir hier wirklich auf dieser Webseite keine Links zu Updates haben oder sowas.
Apropos Updates. Es gibt ja durchaus ein Sprachrohr, mit dem die EKD über das Thema mit Betroffenen oder auch anderen Menschen sprechen will. Das sogenannte, ich kann kein Französisch.
Forum Bullshitter?
Ja, genau.
Das Bullshitter, nein, das Bulletin heißt es natürlich. Ja, das ist eine Online-Veröffentlichung, quasi wird auch als Newsletter versandt. Man kann sich eintragen, dann bekommt man das, aber man kann es auch online immer wieder abrufen. Und das soll immer Informationen geben über das, was im Rahmen der Forumstudie in der evangelischen Kirche passiert, insbesondere ums Beteiligungsforum herum.
Und da sind insgesamt schon 11 erschienen und das erscheint 4-mal im Jahr. Und ja, da geht es dann um solche Themen.
Wie sieht denn das so aus eigentlich, dieser Bulletin?
Ja, das ist so ein Ding, da kann man so runterscrollen und das hat mehrere Artikel oder Beiträge, würde ich sagen. Und da geht es dann um Themen, es sind viele Interviews dabei und irgendwie ist es dann immer im Großen und Ganzen zum Thema sexualisierte Gewalt.
Als Beispiel jetzt mal für einen Eindruck, jetzt hier das neue Thema, also es gibt hier einen Bericht über das erste Treffen des Beteiligungsforums im Jahr 2026 mit grünes Licht für den Anhaltskatalog. Dann gibt es Workshop zum Gaststatus. Dann gibt es einen Nachruf über jemanden, der verstorben ist. Es gibt einen Teil über betroffenen sensible Gottesdienste. So, was hat denn davon mit der Forumstudie zu tun?
Ein Teil der Forumstudie war ja auch die Sache mit den Anerkennungszahlungen, dass es da so ein bisschen durcheinander geht und die Frage, ob das alles so angemessen ist. Und dafür ist ja die Anerkennungsrichtlinie der EKD da und die besagt ja, es soll nach einem Anhaltskatalog Leistung geben. Und da ist es natürlich ein wichtiger Schritt, wenn der Anhaltskatalog dann beschlossen wird, funktioniert, man ihn anwenden kann. Aber tatsächlich steht da eigentlich gar nichts drin, außer dass das Beteiligungsforum diesem Anhaltskatalog grünes Licht gegeben hat.
Es steht auch drin, wie der grundsätzlich aufgebaut ist. Es geht um derzeit 12 hypothetische Fälle.
Ja.
Also der Anhaltskatalog steht da nicht. Und was da natürlich nicht drin steht, also steht ja grünes Licht für den Anhaltskatalog, aber es steht ja nicht, dass der auch angenommen werden muss noch von verschiedenen EKD und landeskirchlichen Instanzen. Also das war, glaube ich, für das BFO ein großer Schritt. Die haben da, glaube ich, kontrovers diskutiert.
Ja.
Und das soll jetzt umgesetzt werden. Also grünes Licht heißt jetzt, jetzt könnte die EKD losfahren, aber ob sie losfährt oder nicht, erfahren wir nicht. Und wir erfahren auch nicht, was in dem Anhaltskatalog steht.
Und gerade das wäre natürlich interessant, um als Betroffener auch bewerten zu können, ist das, was da beschlossen wurde, eigentlich in meinem Sinn? Finde ich das gut? Wird mir das helfen? Oder finde ich ihn eigentlich doof? Will ich das gar nicht? Kann man leider nicht da heraussehen. Also für mich wirft das zum Beispiel mehr Fragen auf, als dass es irgendwas beantwortet.
Okay, dann geht es ein bisschen um die Beteiligungsstruktur. Das ist tatsächlich, hat natürlich insofern mit Forum zu tun, als dass die Beteiligungsstrukturen kritisiert wurden.
Genau.
Da hat sich die EKD gesagt, das BFO ist super und weitet das aus, das BFO, über einen Gaststatus. Meiner Meinung nach keine strukturelle Veränderung tatsächlich. Alles bleibt gleich.
Der Titel ist auch irreführend. Es steht da, die Beteiligung betroffener Menschen soll verstärkt werden. Tatsächlich ist die Anzahl der betroffenen Menschen im BFO zurückgegangen und der Anteil von kirchlichen Vertretern hochgegangen. Insofern stimmt das einfach nicht, was da steht.
Ja, wir haben ja einen Artikel. Das ist was, was, glaube ich, auch viele betroffene Menschen interessiert, wenn sie gläubig sind und gerne in die Kirche gehen wollen. Da geht es um betroffenengerechte Gottesdienste. Da gibt es einerseits ein Interview von einer Person, die sich dafür einsetzt, und andererseits gibt es einen Link zu einer Broschüre der VELKD. Was ist die VELKD, Jakob?
Das ist die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands. Das ist so ein Unterding der EKD. Da sind so ganz grob die Hälfte der evangelischen Kirchen drin, die eben lutherisch sind, und die anderen, das sind die unierten und reformierten Kirchen.
Genau, und der oberste Chefkoch der VELKD ist der Landesbischof der Herzen, Ralf Meister. Das ist eine Broschüre, da ist tatsächlich auch was Theologisches drin, das haben wir gerade jetzt entdeckt. Da gibt es ein bisschen eine theologische Diskussion. Wenn ich mir das angucke, merke ich wieder, muss ich mir nicht angucken. Aber für andere Leute ist das vielleicht interessant. So, da ist vielleicht auch mal ein bisschen was umgesetzt worden von diesem Bereich der Forumstudie. Jakob, also wie wichtig ist dir die Frage, warum steht der sündhafte und nicht der leidende Mensch im Zentrum der lutherischen Theologie für die Aufarbeitung deines Missbrauchs?
Das ist mir vollkommen egal. Ich würde mich eher dafür interessieren, warum ist es der Kirche so unfassbar wichtig, Mitwisser und Leute, die Sachen hätten verhindern können, zu schützen, als eine Sache vernünftig aufzuarbeiten?
Ja, da schließe ich mich dir an. So, also das ist irgendwie ein Versuch, da theologisch ranzugehen. Sündhaft, wir reden hier über Verbrecher. Also sündhaft, weiß ich nicht, ist vielleicht, wenn ich während der Fastenzeit mich nicht an die Ernährungsvorschriften halte. Wir reden hier über Personen, die Kinder vergewaltigen. Weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist. Es sind vielleicht auch die Grenzen der Theologie irgendwann mal erreicht. Aber gut.
Dann haben wir noch einen kleinen Beitrag zu einer Studie zu Pfadfindern, dass es da eben auch, ja, dass es eben auch Risikoverhältnisse sind. Dann gibt es was über ein Statement von der UBSKM, der unabhängigen Beauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Kritik daran, dass es das ergänzende Hilfesystem so in der Form nicht mehr gibt. Dann gibt es noch was, eine Studie, sexualisierte Gewalt an Schülerinnen, Tatort Schule und Lehrerwohnungen. Ja, und das war's dann im Prinzip. Also das ist so das, was da drin steht.
Hat eben vieles auch gar nicht mit der evangelischen Kirche zu tun. Und das möchte ich doch noch anmerken, in der Aufarbeitungsstudie zur Schule kommt heraus, dass Religionslehrer besonders häufig Täter sind. Das wird hier leider nicht erwähnt. Und der Bezug zu evangelischen Schulen, von denen es ja sehr viele gibt und wie wichtig deswegen auch Schutzkonzepte dort sind, wird auch nicht hergestellt.
Also was mir in so einer Veröffentlichung total fehlt, ist einfach mal, was ändert sich jetzt? Was wurde umgesetzt? Wo sind wir weitergekommen? Wo habe ich zum Beispiel als betroffene Person, aber auch vielleicht als Person, die gerne in die Kirche geht oder die vielleicht ihr Kind in eine evangelische Kita bringen möchte, wo habe ich jetzt ganz klar Unterschiede, Vorteile und Veränderungen? Was kann ich da wahrnehmen? Das würde mich interessieren. Und auch dieses immer Leute da vorschieben, die Interviews geben und dann aus ihrer Sicht irgendwas erzählen ist ja ganz toll, aber so ein offizielles Statement der Kirche, so das und das ist jetzt erledigt, wäre dann irgendwie noch ein bisschen kräftiger, finde ich.
Ja, also in einigen Teilen stimme ich dir zu. Ich finde, man sieht ja, dass an einigen Sachen gearbeitet wird, aber man muss sich das immer selber erarbeiten sozusagen. Ja, also es gibt halt keinen klaren Bezug zu Maßnahmenplan. Und natürlich ist es immer die Frage, ist das das, was die meisten Betroffenen wirklich brauchen? Wie gesagt, für mich relativ egal, warum der sündhafte Mensch im Fokus der lutherischen Theologie steht. Ist mir echt Banane. Also wir kriegen hier so ein bisschen Information, aber eigentlich doch relativ wenig. Wir haben jetzt so ein bisschen unterschiedliche Meinungen in Bezug auf das Forum Bulletin. Du bist total kritisch. Ich finde, okay, einige Sachen sieht man durchaus. Wir legen das jetzt mal weg, das Forum Bulletin, und gucken nochmal allgemein auf die Situation. Jakob, wie würdest du die allgemein gerade einschätzen?
Also die Themen, wozu ich auch am meisten Nachrichten von anderen Betroffenen bekomme, sind Thema Anerkennungsleistung. Dann ist es Thema Aufarbeitung. Und wenn es darum geht, dass Leute noch jetzt heute aktiv in der Kirche sind oder vielleicht Kinder in der Kita haben, dann geht es darum, wie kann man jetzt sexualisierte Gewalt verhindern? Und das wäre dann das Thema Schutzkonzepte. Naja, und bei den ersten beiden Themen ist mir aufgefallen, dass die Kirche aus meiner Sicht sich da gerade einen relativ schlanken Fuß macht und die Verantwortung da ausgesourced hat.
Okay, an wen haben die das ausgesourced?
Naja, es gibt ja mehrere Kommissionen. Und zwar gibt es zwei Gruppen von Kommissionen. Die Anerkennungskommission, also die Kommissionen, die im Auftrag von Landeskirchen oder Verbünden von Landeskirchen Anerkennungszahlungen bestimmen, also die Höhe der Anerkennungszahlung bestimmen, die die Betroffenen dann bekommen. Und es gibt die URACs, die sogenannten unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen. Und die Verantwortung dafür, wie viel jetzt an wen bezahlt wird und ob das jetzt richtig ist oder nicht, das schieben die Kirchen auf diese Anerkennungskommission. Und wenn man die Kirche fragt, ist das denn so okay, was in dem und dem Fall da und da gezahlt wurde, sagen die, wir sind da raus, die Anerkennungskommissionen sind total unabhängig, die machen das.
Was ja eigentlich total interessant ist, weil die Entscheidungen dieser sogenannten unabhängigen Anerkennungskommission ja auf der Anerkennungsrichtlinie basieren und dort auch diesen Anhaltskatalog, den es immer noch nicht öffentlich einsehbar gibt, als Orientierung nutzen sollen. Aber das alles ist ja entweder von der Kirche entschieden worden, so wie die Anerkennungsrichtlinie. Die Umsetzung ist auch auf eine Weise von der Kirche entschieden worden, nämlich von den Landeskirchen im Einzelnen oder von den Verbünden. Und der Anhaltskatalog ist ja bislang nur durchs BEFO durch. Aber die Unabhängigkeit ist nur im Rahmen der Vorgaben, die evangelische Kirche definiert hat.
Und das gilt natürlich auch für die Besetzung der Kommission, denn auch da hat die Kirche bestimmt, wer da drin sitzt. Insofern ist das einfach, heißt unabhängig, aber ist es vielleicht gar nicht. Und bei den URACs ist es ja im Prinzip genauso. Wir haben diese URACs und die sollen jetzt aufarbeiten, wie auch immer das funktionieren soll. Und die Kirche macht diesbezüglich seitdem gar nicht mehr so viel. Es ist ja eigentlich auch so, dass die URACs einmal im Jahr so einen Bericht vorlegen sollen, was die gemacht haben, so einen Tätigkeitsbericht. Da habe ich vorhin nochmal geguckt, da gibt es keinen Bericht von keiner URAC bisher. Das ist natürlich sehr schade. Und auch da habe ich den Eindruck, die Kirche sagt sich, ja, machen die URACs, wir sind raus. Und wenn man fragt, ja, aber wollt ihr nicht jetzt vielleicht mal, nee, das machen die URACs, die sind da unabhängig, denen reden wir nicht rein.
Ja, also ich finde, es ist ja sowieso die Frage Unabhängigkeit. Man muss diesen Begriff definieren und sagen, also was meint man damit und wem soll die Unabhängigkeit dienen? Also wir als Betroffene denken, das ist unabhängig von der Kirche, also werden die Entscheidungen eher in unserem Sinne getroffen und nicht so stark im Interesse der Kirche. Die Kirche aber sagt ja im Grunde genommen, das ist Outsourcing, das ist unabhängig und damit kann man auch sagen, es steht unabhängig drauf, aber eigentlich ist es auch Verantwortungsdiffusion, weil wir geben es jemand anders.
Und genauso ist es ja letztendlich auch mit den Schutzkonzepten. Auch hier ist es so, dass die Kirche zu sagen, ja, es gibt hier die Vorgabe, ihr müsst Schutzkonzepte haben und wir haben hier vielleicht auch so Vorlagen, wo ein bisschen drin steht, was drin sein muss. Aber letztendlich sagt man da, Verantwortung liegt bei den Gemeinden vor Ort. Und wenn die Gemeinde da viel Zeit und Arbeit investiert, dann wird das möglicherweise ein sehr gutes Schutzkonzept. Und wenn die Kirchengemeinde sagt, Copy-Paste reicht, dann wird es möglicherweise gar kein Schutzkonzept, sondern nur eine Arbeitshilfe. Und genau da würde ich zum Beispiel sagen, da wäre eine Unabhängigkeit was ganz anderes, nämlich externe Expertise damit reinzubringen. Einen Externen, der sagen kann, pass mal auf Leute, da habt ihr einen kleinen Fehler gemacht, das kriegen wir zusammen aber hin, dann ist das richtig gut, das Schutzkonzept.
Also auch wieder hier unabhängig, ja, die Gemeinden können das unabhängig bearbeiten. Also auch wieder so ein, im Grunde genommen, ich ziehe mich ein bisschen außer Verantwortung, ich überprüfe das auch gar nicht wirklich so richtig, zumindest nicht kriterienorientiert. Die echte Unabhängigkeit, so wie wir Unabhängigkeit verstehen, ist halt nicht automatisch gegeben. Manche Gemeinden machen das. So muss man auch sagen, ne? Die holen sich externe Leute.
Mir würde zum Schluss nur noch ein Thema einfallen und das wäre Bene, aber ich glaube, Bene ist tot, oder?
Ja, also ich glaube, da hat die Auferstehung nicht stattgefunden. Warten wir noch.
Was ist das Resümee dieser Folge?
Für mich ist es so, ich glaube nicht, dass gar nichts passiert. Sondern an einigen Stellen passiert was. Es ist aber sehr schwierig, genaue Informationen darüber zu erhalten. Das wird halt nicht gesammelt. Und man muss immer die ganze Zeit so ein bisschen interpretierend unterwegs sein. Ich glaube, als Effekt führt das dazu, dass es keine echte Übersicht gibt und darum keine Transparenz. Und dass man zum Beispiel JournalistInnen, wenn die nachfragen, einfach mal schnell sagen kann, aber wir machen ja das und das und das. Und dann wirkt das erstmal viel. Also es wirkt dann so, klar, wenn man 3 Sachen oder 4 Sachen auflisten kann, dann wirkt das erstmal so, dass es die Journalistin dann vielleicht okay sagt, ah ja, die machen ja was. Aber wenn man sieht, wie viel eigentlich gemacht werden müsste und wo es vielleicht auch noch gar keine Fortschritte gegeben hat, wenn man das irgendwo transparent darstellen würde oder auch vielleicht, wo es Fortschritte gegeben hat, dann hätte man einfach ein viel realistischeres Bild. Und dieses realistische Bild muss man sich arbeiten. Wie geht's dir damit?
Also es gibt viel zu tun. Ich kann bei vielen Sachen nicht erkennen, dass da etwas getan wird. Eine Sache, die Kirche grundsätzlich nicht verstanden hat, ist, dass wir, die Betroffenen, es sind, die die Kirche darauf hingewiesen haben, dass da was schräg läuft. Und die Kirche versucht das im Dialog mit sich selbst oder mit einem kleinen Kreis Betroffener irgendwie jetzt auszuarbeiten, aber nimmt dabei niemanden mit. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
Also das heißt, wir sehen keine große Veränderung. Man muss natürlich auch sagen, alles, wir haben jetzt gesagt, wir nehmen die Kirche beim Wort und bei dem, was sie sich selbst quasi als Ziel gesetzt hat. Da können wir nur sagen, können wir oft nicht beurteilen. Es sind nicht Ziele, die wir unbedingt auf diese Weise teilen würden. Das muss man nochmal sagen. Und da kann ich sagen, ich stimme dir zu. Die sind im Grunde genommen im Selbstgespräch. Ich weiß nicht, wie weit man kommt, ob das ein Dialog ist, ob man Selbstgespräch wirklich als Dialog ansehen kann.
Dann bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben und wünsche eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.
Genau, auch von mir vielen Dank und bis bald. Tschüss.